Goethe-Kaufhaus.
Goethe-Stuhl, mega cool.
Das Goethe-Bett ist wirklich nett.
Goethe-Tisch, immer frisch.
Anna-Amalia-Bibliothek, Neubau, 19. Oktober 2010. Schön hier. Gut gemacht. Die Lichter angenehm. Die Regale warm aus nährendem Holz. Atmen. So hält man's aus beim Studieren. Wie spüre ich das gute Material um mich herum? Das Holz. Die Infotheke sieht aus wie eine Hotelrezeption.
Wir haben im Gespräch Herrn Wiechek über sein Stück Goethe-Kaufhaus, das heute in der Engelsburg aufgeführt wird. Hallo, Herr Wiechek.
Hallo. Am Freitag wird das
am Freitag,
aufgeführt.
Entschuldigung, genau.
Freitagabend um 8.
In der Engelsburg Erfurt und zwar genau um 20 Uhr. Eintritt sind 7 bis 9 Euro. Hallo, Herr Wiechek.
Hallo.
Also Ihr Stück heißt Goethe-Kaufhaus und ist eine Collage, sowohl inhaltlich als auch formal. Es besteht aus einer Lesung, einer Performation Ihres Buchmanuskriptes und einem Theaterstück. Sie bezeichnen es als philosophischen Spaziergang. Worauf kann sich der Zuschauer denn einstellen?
Genau, wir haben es so genannt, damit der Zuschauer ein bisschen vorbereitet ist, dass es jetzt nicht reine Konsumware ist, sondern dass man auch ein bisschen gefordert ist zum Mitdenken, mitassoziieren, intuieren. Also es ist ein bisschen anspruchsvoll, aber auch unterhaltsam.
Sie laden den Zuschauer also ein, selber zu denken auch zum einen und auf der anderen Seite im Alltäglichen das Gleichnis zu sehen. Irgendwie, was meinen Sie damit?
Ja, also das Alltägliche, das ist ein Element des, von dem, was ich geschrieben habe und was dann zum Theaterstück wurde. Das ist das eine, zum Beispiel den Goethe mit dem Alltag zu verbinden. Nicht abgehoben als Dichterfürsten oder so, sondern einzubetten in konkrete alltägliche Erlebnisse eines Menschen. Und dann mit dem Gleichnis, also da gibt es zum Beispiel die Waldszene am Ende des ersten Aktes, das führt dann raus aus der Stadt in den Wald. Und das steht auch, das ist auch gleichnisartig zu verstehen. Also der Wald als eine Metapher sozusagen für das Natürliche oder für die Neue. Da gibt's dann eine Szene, wo der Protagonist ein Frauengesicht in die Rinde geritzt findet im Wald. Man kann sagen, das ist eine Metapher für eine Kultur, die mitwächst, die in Harmonie mit der Natur steht. Das ist ein Element und ein Anliegen von allem, was ich mache, kann man sagen.
Und es spielt Alexander Hane. Sie haben das Stück geschrieben. Gibt es nur Sie beide?
Ja.
Inwiefern hat denn Ihr Buch Goethe Bürger mit dem Stück zu tun? Wie hoch ist die Überlappung?
Das ist eine gute Frage. Also vieles, was ich geschrieben habe, ist wie eine Metamorphose-Reihe. Und so auch diese drei Goethe-Teilbücher. Man könnte es eine Trilogie nennen. Das erste ist Goethe-Kaufhaus, das zweite Goethe-Netzwerk, das dritte Goethe-Bürger. Also thematisch von den Inhalten findet man in allen drei das Gleiche. Eine Auseinandersetzung mit Goethe als Naturwissenschaftler, Goethe und unsere heutige Kultur. Warum Goethe? Könnte man das auch überschreiben? Ja, das hat mich immer ein bisschen genervt in Weimar, dieser Goethe-Hype, ohne zu wissen, worum es geht. Warum Goethe? Ja. Und dennoch ist das Goethe-Bürgerbuch vom Stil her total anders. Man kann sagen, wie eine Blüte anders ist im Verhältnis zu Laubblatt und Wurzel. Denn es ist der erste Roman. Alles andere, was ich geschrieben habe, ist ziemlich aus dem Alltag gegriffen, geht dann über in Gedanken, kommt wieder zurück in den Alltag. Und da ist nun wirklich eine erfundene Geschichte, nämlich Goethe kommt zurück in die Gegenwart. Ein bisschen eine positive Entgegnung auf dieses Hitlerbuch, er ist wieder da.
Sie sagen, warum Goethe? Sie haben das immer nicht verstanden in Weimar. Aber warum hat Goethe für Sie denn so eine Bedeutung und für Ihr Werk? Was kann man von ihm lernen?
Genau. Das ist eben die Frage, wo man Goethe und alle Geistesgrößen messen müsste, meiner Ansicht nach. Was haben sie für eine Bedeutung, insbesondere für uns hier und heute? Nicht nur historisch, akademisch und so weiter. Und bin ich irgendwann bei Goethe hängen geblieben. Eben ganz aus praktischen Gründen, weil sein naturwissenschaftliches Denken, überhaupt seine Art in die Welt zu schauen, halte ich für das, was die Welt heute braucht. Nämlich eine Art zu denken, die mit der Wahrnehmung intim verbunden ist, im Unterschied zu unserer abstrakten Wahrnehmung und die abstrakte Denkweise, die wir haben. Und die halte ich für die Hauptursache von unserem Schlamassel.
Gibt es noch andere frühere wichtige Persönlichkeiten, die in Ihrem Werk eine Rolle spielen?
Frühere? Wie meinen Sie das so, mit frühere?
Nicht bereits Tote, so wie Goethe,
ja,
zum Beispiel.
Ja. Beuys hat mich, also noch bevor ich so zu Goethe gefunden habe, ist mir Beuys begegnet, der natürlich sehr anders ist als Goethe, aber es gibt Zusammenhänge. Er hat sich auch auf Goethe bezogen viel. Rudolf Steiner, der ja ziemlich unbekannt oder verkannt ist, durch den ich Goethes naturwissenschaftliche Denkweise eigentlich erst kennengelernt habe. Und dann habe ich mich auch für die Philosophie, für die ganz klassische Philosophie interessiert, wo mir auch Heidegger begegnet ist. Auch er ist ja verkannt teilweise. Auch ihn sehe ich auf der Linie von Goethe zu Beuys.
Jetzt haben Sie ja Heidegger, Kant, Steiner irgendwie so genannt. Wenn man das jetzt betrachtet bei Ihrem Stück, eben finden die da Niederschlag aus Ihrer Perspektive oder ist das schon klar der Fokus auf die Person Goethe auch? Und wenn ja, was ist der, ist die Verbindung zum aktuellen, zur vielleicht einen Zeitbezug, den Sie herstellen?
Also in dem Stück, in dieser, ich nenne es mal Goethe-Trilogie, ist wirklich der Bezug auf Goethe am stärksten. Goethe und Newton, ne, seine, die Farbenlehre. Beuys wird auch ab und zu mal erwähnt. Heidegger wird auch einmal erwähnt in den Büchern, aber in dem Theaterstück nicht. Das Theaterstück ist auch, habe ich bewusst ein bisschen unterhaltsamer gemacht. Da gibt's nur ein paar kleine Stellen, wo dann auch die Farbenlehre erwähnt wird. Ansonsten gibt es Bewegungen durch die Stadt Weimar, über die Leipziger Buchmesse. Ja, soweit.
Bei diesen Spaziergängen irgendwie durch Weimar oder über die Leipziger Buchmesse, was taucht denn da so auf? Können Sie das vielleicht so ein bisschen beschreiben für unsere Hörerinnen, damit die sich vorstellen können und vielleicht so ein bisschen was zum Fassen haben, was in Ihrem Stück tatsächlich dann passiert?
Bisschen Neugier.
Bisschen neugierig machen auf die Aufführung.
Ja, wir haben eben in dem Vorspann ja schon gehört, Anna-Amalia-Bibliothek, Neubau. Also es sind konkrete Orte in Weimar, an denen ich auch Geräusche aufgenommen habe, teilweise an den Orten, an denen ich es auch geschrieben hatte. Dieser Bücherkubus heißt das. Und mich reizt auch Unorte, also gerade in Weimar, Orte, die nicht bekannt sind. So ein China-Imbiss im Plattenbaugebiet, da spielt auch eine Szene, wobei man das nicht mitkriegt. Aber das reizt mich auch, solche Unorte auf die Bühne zu bringen. Aber dann auch bekannte Orte, wie die Anna-Amalia-Bibliothek, am Theaterplatz, sitzend im Café unten, im Goethe-Kaufhaus selbst, als blinder Passagier sozusagen.
Sie laden die Zuschauer ein zu einem philosophischen Spaziergang. Sie wollen ihnen nicht nur Goethe näher bringen, sondern auch zum Wahrnehmen aufrufen, zum anderen Wahrnehmen. Ja. Es soll auch unterhaltsam sein. Wollen Sie uns noch irgendwas mit auf den Weg geben oder unseren Zuschauern?
Ja, zum Thema, zum Titel vielleicht auch, warum Goethe-Kaufhaus? Die Idee hat ein Freund oder früherer Freund mir gegeben, aber es war schon diese gewisse Erschütterung. Ich habe eben mal in Weimar gewohnt, wie Goethe da konsummäßig verhackstückt wird. Und das sehe ich auch als ein Gleichnis in dem Theaterstück. Also das Goethe-Kaufhaus, das Wort, sehe ich auch als Gleichnis für unsere Kultur, in der das Geistesleben vom Wirtschaftsleben verschluckt wird, sozusagen. Also dafür kann man als Symbol dieses Goethe-Kaufhaus sehen. Und so nehme ich das Wort und tue es rückbesetzen. Also so wie der Goethe besetzt wird durch das Wirtschaftsleben, so wird jetzt von mir das Goethe-Kaufhaus wieder durch das Geistesleben, zurückerobert, sozusagen. Und dementsprechend kam mir dann auch die Idee, bei dem Buch, wo Goethe real zurückkommt nach Weimar, das endet dann auch damit, dass er mit der Versammlung, in die er da gerät, Versammlung von Ausgestoßenen unserer Gesellschaft, ein bisschen anspielend auf die verfassunggebende Versammlung vor 99 Jahren, dass er mit denen das Goethe-Kaufhaus zurückbesetzt, sozusagen. Das ist symbolisch verstanden. Ja, und da möchte ich einen kleinen Beitrag leisten für eine neue Kultur, für eine andere Kultur.
Also auch so ein Kampf gegen die Vereinnahmung aus kapitalistischer Perspektive.
Durchaus, ja. Wenn auch das so ein bisschen humorvoll rüberkommt bei dem Roman, nicht so kämpferisch, aber durchaus.
Wir haben viel gehört, aber es gibt noch viel zu entdecken am Freitag, dem 2.11.2018 um 20 Uhr in der Engelsburg, wo das Kammerspiel in zwei Akten und eine Lesung von Alexander Wiechek aufgeführt wird. Eintritt sind 9 € bzw. 7 € ermäßigt. Ja. Vielen Dank, Herr Wiechek.
Vielen Dank auch für euer Interesse.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Goethe-Kaufhaus.
Goethe-Stuhl, mega cool.
Das Goethe-Bett ist wirklich nett.
Goethe-Tisch, immer frisch.